So, wir starten unseren Podcast to go. Das ist eine ganz besondere Sache, weil wir im Rahmen des Final Fours in Berlin sind und ich habe Robert Lottermoser an meiner Seite. Robert, ganz lieben Dank. Wenige Stunden vor dem Final Four Finale zwischen ZSKA und Fenerbahce. Und die Sache ist deswegen noch besonders, weil du auch der Schiedsrichter der Partie sein wirst. Hast das Halbfinale schon gemacht gegen Lokomotiv, gegen ZSKA? Da fangen wir erstmal an. Wie kommt man zu der Ehre? Wie läuft das überhaupt? Wie wird man dafür auserkoren, dass man das machen kann? Wer bestimmt das eigentlich?
Zunächst mal vielen Dank, dass ich mit dir hier sein darf. Das ist für mich auch nicht alltäglich und auch eine kleine Wertschätzung deinerseits. Und auf deine Frage bezogen, wie das ausgewählt wird oder bestimmt wird, letztendlich entscheidet das Referee Department der Euroleague, welche Schiedsrichter hier beim Euroleague teilnehmen dürfen. Und ich glaube aber nach wie vor, dass das entscheidende Kriterium einfach die konstant gute Leistung in der Saison ist. Klar, jeder macht Fehler, mal läuft ein Spiel auch nicht so gut, aber ich denke, die sieben Leute, die hier sind, hatten mit die konstanteste Saison.
Wir sagen immer bei unseren BBL-Übertragungen, der einzige Profi-Schiedsrichter Deutschlands. Man muss also auch Profi sein, um überhaupt Euroleague pfeifen zu können, oder wie ist das vom Verfahren her dann?
Ja, also die Top 20 in Europa sind Profi oder selbstständig oder leben von der Schiedsrichterei, muss man ganz klar sagen, weil analog zu mir auch, dass die Schiedsrichter aus den anderen Nationen eben nicht nur in Euroleague tätig sind, sondern auch in den nationalen Ligen. Und teilweise gibt es ja eben wie zum Beispiel diese WTB-Liga, diese United League oder diese Adriatic League, Ligen, die länderübergreifend neben der Euroleague, dem Eurocup noch tätig sind, sodass gar keine Zeit bleibt für andere Tätigkeiten in einem in Anführungsstrichen normalen Beruf.
Ja. Also erstmal ist es sehr interessant, dass du der einzige deutsche Profi-Schiedsrichter bist. Da gab ich schon mal allein 10 Fragen dazu. Wieso ist das denn eigentlich so? Also wieso, ich meine, du kannst jetzt nicht für deine Kollegen sprechen, aber wieso bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache daraus einen Job und wieso machen das so wenig andere? Ist das schlecht bezahlt oder ist das schwer, das zu schaffen oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist, glaube ich, es hat verschiedene Faktoren. Also zum einen, kann ich jetzt nur für mich sprechen, zum einen ist das, ich stand irgendwann an dem Punkt, wo es einfach, nachdem ich internationaler Schiedsrichter geworden bin, unmöglich war, zu Vereinen einen normalen Beruf nachzugehen. In meinem Fall war das der des Diplom-Ingenieurs und dem internationalen Schiedsrichter-Business, weil man einfach international immer in der Woche unterwegs ist. Und es ist sehr, sehr schwierig, einem Arbeitgeber klarzumachen, dass man mal 3-4 Tage die Woche nicht da ist. Und wenn es dumm läuft, sage ich jetzt mal, es ist montags oder freitags BBL-Spiel, dann ist man dann auch den 5. Tag nicht da. Und von daher ist das sehr, sehr schwer, ich würde sagen, zumindest in Deutschland, unmöglich zu vereinbaren, solche zwei Jobs in Anführungsstrichen. Zum anderen ist das auch eine Einstellungssache. Also für mich persönlich war immer wichtig, das sportliche Maximum rauszuholen. Und solange ich persönlich einen Schritt vorwärts gesehen habe und solange mir das auch immer so kommuniziert wurde, bin ich dran geblieben und wollte natürlich dann auch das Maximum rausholen.
Also man ist schon auch sportlicher Ehrgeiz, der absolut. Einen, also wie im normalen Job einfach auch, man absolut. Will besser werden und man will...
Das ist bei uns Schiedsrichtern genau dasselbe wie bei Spielern oder Trainern. Jeder möchte zu Olympischen Spielen, jeder möchte im Finale stehen, jeder möchte zu den Weltmeisterschaften, weil dort einfach nicht nur die besten Teams sind und damit auch der beste Sport zu sehen oder zu erleben ist, sondern einfach auch sich mit den besten Schiedsrichtern in Anführungsstrichen messen kann und austauschen kann, was für einen persönlich selbst auch sehr, sehr wertvoll ist, weil man einfach Erfahrungen untereinander austauschen kann.
Also muss man Profi auch werden, einfach um auch mehr Spiele pfeifen zu können, um einfach da mehr einzutauchen. Es reicht nicht, dass man jeden Sonntag sieht, oh, da ist einer, der ist aber nur Amateur, der ist zwar super, aber...
Ich glaube, mein großer Vorteil in der Bundesliga ist, dass ich einen unheimlichen, dass ich einen relativ großen Erfahrungsvorsprung gegenüber meinen Kollegen in der Bundesliga habe, weil ich einfach das Privileg habe, viele Spiele leiten zu dürfen, international wie auch in der Bundesliga. Was natürlich einhergeht mit meinen flexiblen Zeitmöglichkeiten, die ich eben nun mal meinen Kollegen voraus habe. Aber
Und jetzt ist es so, wenn jetzt Halbfinale war, Halbfinale Final Four, ja. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, wer das Finale pfeift. Das heißt, die Leistung der sechs Schiedsrichter aus dem Final Four wird auch begutachtet. Und nach dem Halbfinale sagt dann einer, okay, ihr seid im Finale.
So ist es.
Das ist ja wie, also tatsächlich wie bei den Mannschaften selber. Ne? Ja. Das heißt, wenige Stunden noch, jetzt ganz kurz auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Nervosität, ja. Geht man da jetzt nochmal durch, hier Theodosic und De Colo, oder hat man das, lässt man es einfach auf sich zukommen?
Nein, also eine gewisse Grundnervosität besteht natürlich. Denke ich, ist auch wichtig und normal, weil man, ich glaube, ja, so einen gewissen Stresslevel braucht man, um das so positiv in eine Konstellation umzumünzen. Die Spieler, die Teams sind bekannt, die Coaches kennen die Schiedsrichter genauso gut wie die Spieler. Also da gibt es kaum jetzt noch Nuancen. Und wenn man das Finale heute sieht mit Fenerbahce gegen CSKA Moskau, das sind zwei Teams, die sich in- und auswendig kennen. Die Trainer haben jahrelang miteinander gearbeitet. Ja. Da gibt es kaum Geheimnisse, glaube ich. Es sei denn, einer der beiden Coaches packt jetzt eine Überraschung dahingehend aus, dass er einen Spieler zum Einsatz bringt, der lange nicht gespielt hat oder der noch weit hinten auf der Bank sitzt. Aber ich glaube, so eine Experimente geht kein Coach ein. Es sei denn, es gibt nichts mehr zu verlieren zu dem Zeitpunkt im Spiel. Aber davon gehe ich nicht aus, deshalb gibt es, glaube ich, keine großen
Überraschungen. Das heißt, ihr kennt ja die Spieler auch, ihr werdet euch vorher besprechen. Also klar wisst ihr jetzt keine Details nennen, aber ihr wisst schon, okay, da ist halt der meckert viel und der floppt vielleicht mal gerne. Das ist ja ganz normal, dass man das so ein bisschen im Griff hat und vorher sich anschaut. Ne?
Absolut. Wir werden das wie vor jedem anderen Spiel auch machen, ob das jetzt Bundesliga ist oder internationales Geschäft. Wir haben unsere Besprechung vor dem Spiel. Also in einem Hotel, die dauert so eineinhalb Stunden. Und,
doch so lange?
Oh ja, doch. Da geht man dann nochmal so auf ein paar Details ein, die auch aus dem Halbfinale vorgefallen sind, die vielleicht neu sind im Verhältnis zur Saison. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sind dort alle Messen gesungen, in Anführungsstrichen, was die Vorbereitung betrifft. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man das auch als Schiedsrichter ein Stück weit genießen kann und sollte. Weil das ist eben nicht alltäglich und viele haben nicht die Möglichkeit, in so einem Finale zu stehen.
Ja. Jetzt ist ja immer wieder dieses Thema Euroleague und BBL. Also ist das jetzt wirklich ein Unterschied, wie Schiedsrichter diese beiden Wettbewerbe pfeifen, oder hängt das einfach mit dem Niveau des Wettbewerbs zusammen, dass es einem so vorkommt, dass irgendwie anders gepfiffen wird?
Beides, muss man ganz klar sagen. Zum einen, wenn man grundsätzlich auch losgelöst von der Euroleague, im internationalen Geschäft, da sind eben die besten Schiedsrichter aus den jeweiligen Nationen dabei. Und da ist die Qualitätsdichte sehr, sehr hoch. Und während man in der nationalen Liga, auch losgelöst von der Bundesliga, auch in anderen nationalen Ligen, das ist genau dasselbe, in Anführungsstrichen, Phänomen zu beobachten, da ist eben die Dichte nicht ganz so hoch. Und da passieren natürlich auch Fehler. Bedingt auch dadurch, dass eben einige Schiedsrichter nicht so voll professionell arbeiten, wie eben die Top-Leute aus den jeweiligen Ligen. Das liegt in der Sache der Natur, muss man ganz klar sagen. Und zum Zweiten, Top-Mannschaften auf internationalem Niveau haben in der Regel die Top-Spieler und die können mit Kontakten zum Beispiel ganz anders umgehen, als es in Anführungsstrichen durchschnittlicher Spieler in einer nationalen Liga kann. Und da muss man sich schon anpassen, auch als Schiedsrichter.
Inwiefern anders umgehen? Also zum Beispiel, die sind härter im Nehmen, oder?
Ja, muss man sagen, die Spiele auf internationalen Bühne sind viel, viel physischer als in der Bundesliga. Obwohl man das vielleicht auch so ein bisschen vergleichen kann, wenn man im Bereich der Bundesliga bleiben möchte, Hauptrunde und Playoffs. Playoffs sind die besten 8 Teams. Die sind nicht umsonst dort, die haben auch die besten Spieler normalerweise, sodass dort auch das Niveau, was die Physis angeht, etwas höher ist und somit da auch mehr Kontakte zugelassen werden können, beziehungsweise Spieler mit mehr Kontakten oder auch etwas physischen Kontakten besser umgehen können, als es jetzt ein Spiel in der Hauptrunde ist, wo man einen klaren Favoriten hat und vermeintlich klaren Favoriten auf Papier gegen den Underdog.
Wie ist denn der Umgang damit der Spieler mit dir im Vergleich zu anderen Kollegen, jetzt sagen wir mal in der BBL, wenn jetzt bekannt ist, du bist halt der renommierteste Profi, einzige Profi-Schiedsrichter, pfeifst Final Four-Finale, diskutieren die dann auch mit dir weniger, weil sie sagen, boah, der ist eh, das ist der Beste, mit dem brauche ich mich gar nicht anlegen. Also merkst du selber, dass du ein anderes Standing hast den Spielern gegenüber?
Definitiv, muss man ganz klar sagen. Ich behaupte, dass ich mir das ein Stück weit erarbeitet habe. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, inwiefern, unabhängig davon, ob man jetzt der Beste, was ich im Übrigen überhaupt nicht mag, wenn ich das immer sage, ich würde es bevorzugen, wenn ihr sagt...
Wir sagen aber der einzige Profi-Schiedsrichter, der Rest
ergibt sich. Wenn ihr sagt, der Erfahrenste oder einer der Erfahrensten, wäre mir das lieber. Aber es ist einfach auch so, dass das eine Frage der... alles Respekt erstmal und auch der Offenheit, wie man gegen Spieler, wie man denen gegenüber offen ist, ob man auch bereit ist zu reden und Sachen zu erklären oder Fragen zu antworten. Und man muss sich das vorstellen, im Spiel ist ein sehr, sehr hoher Stresslevel für Schiedsrichter, genauso wie für Spieler und damit einhergehen Emotionen. Und unerfahrene Schiedsrichter, muss man ganz klar sagen, haben eben diese Emotion oder diese Offenheit, diese Lockerheit eben nicht so wie ein erfahrener Schiedsrichter. Und deshalb fällt es einem erfahrenen Schiedsrichter viel, viel einfacher, in Stresssituationen zu kommunizieren und auch Sachen damit zu beruhigen, als einem unerfahrenen.
Jetzt gibt es noch die Geschichte, diese Zusammenarbeit oder diese Konflikte, die immer wieder auch entstehen mit Trainern. Gibt es dort auch so einen Unterschied zwischen Euroleague und nationalen Ligen? Also zum Beispiel sagt ein Svetislav Pesic, ich werde in der Euroleague ganz anders behandelt als in der BBL. Hier bringt man mir keinen Respekt entgegen. In der Euroleague darf ich das, weil man mich da ja, mehr respektiert. Ist das dann tatsächlich so?
Nein. Also ganz klares Nein. Ich glaube, das ist der kleine Unterschied zwischen Euroleague oder internationalem Business und nationalem Business ist, dass man sich im nationalen Business einfach viel, viel öfter sieht. Und damit einfach auch die Distanz zwischen Schiedsrichter und Trainer eine ganz andere ist. Ja? Also ob man will oder nicht, wenn man sich öfter sieht, kommt man auch viel, viel häufiger in einen Smalltalk, als wenn man sich nur zweimal alle zwei Jahre vielleicht sieht. Und damit, und wenn eine Distanz etwas größer ist zwischen einem Schiedsrichter und einem Trainer, besteht automatisch, entsteht der Eindruck seitens des Trainers, dass dort vielleicht mehr Respekt ist. Man muss aber auch ganz klar sagen, und auch das ist kein Phänomen in der Bundesliga, oder nur in der Bundesliga, dass sich Trainer und Spieler international anders verhalten als national.
Obwohl der Obradovic, Jake Obradovic, ganz schön oft im Feld stand, hatte ich immer das Gefühl, jetzt beim Halbfinale. Aber immer so mit diesem, ne, dieser halbe Schritt.
Es ist halt Halbfinale und da sind die Emotionen hoch.
Ja, also man muss da auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben.
Absolut.
Ne? Das Schiedsrichter, dass es nicht eskaliert, dass man denkt, okay, komm, jetzt lassen wir das einmal mit dem Augenzwinkern durchgehen.
Natürlich, deshalb sind auch die Besten hier und genauso wie in der Bundesliga. Deshalb fallen die Finals oder die Playoffs, Halbfinalspiele in der Bundesliga von den besten Schiedsrichtern gepfiffen, weil es eben nicht nur darum geht, Regeln, Saisonvorgaben durchzusetzen. Natürlich ist es wichtig, aber alle sind unter Stress, alle sind unter Druck. Die Nervosität ist sehr, sehr hoch und es geht viel, viel mehr darum, oder die Bedeutung des Spielleitens, dem Spiel einen gewissen Rhythmus mitzugeben, ist viel, viel wichtiger oder wird viel, viel wichtiger werden als ich sage jetzt mal, den Polizisten zu spielen und wir ganz knallhart nach Regeln hier alles einsortieren, sag ich mal.
Es gibt in den USA momentan eine interessante Diskussion in der NBA, wo manche sagen, so ein Spieler wie Stephen Curry, der wäre zu den Zeiten von Michael Jordan niemals MVP geworden, weil damals das Spiel viel physischer war, dieses Handchecking, also wie ein Verteidiger den Angreifer kontrollieren kann, berühren darf, wird viel strenger gepfiffen. Das Spiel hat sich ja dahingehend auch ein bisschen verändert. Aus deiner Sicht gesehen, wohin sollte sich das Spiel denn verändern? Ist die Physis, wie sie momentan benutzt wird, ausreichend? Ist es zu viel? Kann man noch mehr zulassen? Basketball galt mal als das körperlose Spiel, was es natürlich schon lange, 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 lange nicht mehr ist. Wohin entwickelt es sich und wohin sollte es sich aus deiner Sicht entwickeln? Für alle Beteiligten jetzt, Fans, Spieler, Schiedsrichter?
Ich denke, dass es immer wichtig sein muss, dass das Spiel ja attraktiv bleibt, in der Hinsicht offensiv wie defensiv, in der Hinsicht, dass es halt viel am Laufen ist, dass so wenig wie möglich Unterbrechungen sind, dass man so viel wie möglich attraktive, spektakuläre Aktionen hat, auch hier offensiv wie defensiv. Und dazu ist es wichtig, dass man nicht nur aus Sicht der Schiedsrichter oder der FIBA-Regelkommission, sage ich mal, ganz klare Vorschriften und ganz klare Regeln setzt, sondern auch aus Sicht der Spieler und damit auch Teams, Coaches, ein Verständnis zu entwickeln, dass man ja, dass es so eine Symbiose ergibt, dass man miteinander das versucht zu erreichen. Es wird natürlich immer, jeder will natürlich gewinnen, und es wird natürlich immer irgendwelche Tricks und Kniffe gesucht, um sich dadurch durchzuschummeln, in Anführungsstrichen. Aber auf deine Frage direkt bezogen, wohin sich das Spiel entwickeln sollte, ich denke, was das Thema Physis betrifft, gerade hier jetzt im europäischen oder internationalen Top-Level, sollte und darf es auch nicht mehr werden.
Das ist schon manchmal, wenn ich das sehe, das Aufposten der Offensivspieler, das Gegenstemmen. Ich meine, da sind doch wirklich Grenzen erreicht.
Absolut. Und man muss immer sehen, inwieweit entwickeln sich Spieler individuell. Wenn man zurückblickt, 10, 15 Jahre zurück, so eine physischen Spieler, wie es heute gibt, gab es damals nicht. Wenn ja, waren sie nicht schnell genug, wie sie es heute sind. Und das ist einfach eine Entwicklung im Sport, die wir alle mitgehen müssen, denen wir trotzdem Grenzen setzen müssen. Und ich denke, das physische Level ist erreicht. Und von daher liegt es auch an uns Schiedsrichtern, da nicht noch den Rahmen liberaler zu stecken.
Eine Sache, die natürlich jedem auffällt, ist die Sache mit taktischen Fouls. Das erkennt natürlich mittlerweile jeder Fan, dass die enorm zugenommen haben. Fastbreaks werden unterbunden mit taktischen Fouls. Fastbreaks will der Fan sehen. Wie kommt man aus dieser Bredouille raus, dass diese taktischen Fouls nicht überhand nehmen? Meines Erachtens nehmen sie ja schon überhand. Muss man sie härter bestrafen? Und vor allen Dingen, wie ist der Weg? Also, wer stellt das fest, dass man da was ändern könnte? Habt ihr da auch Einfluss drauf, als Schiedsrichter irgendeiner Regelkommission zu sagen, passt mal auf, ihr müsst da was tun? Wie kann man speziell bei diesem Thema mit den taktischen Fouls damit umgehen?
Das ist ein Riesenproblem oder ein sehr, sehr großes Thema, sagen wir mal so. Grundsätzlich wird das natürlich von der FIBA in den Regelkommissionen, in dem Central Board beobachtet und auch versucht zu lösen. Es ist natürlich ein Mittel, ein taktisches Mittel, wie das Wort es ja auch schon sagt, was zumindest im europäischen Basketball fast jedes Team nutzt. Mhm. Jeder Coach nutzt dieses Mittel. Und ich finde es auch legitim, sage ich ganz ehrlich, ich finde es legitim, weil es einfach, ich will ein Spiel gewinnen und dazu nutze ich jedes Mittel, in Anführungsstrichen, was mir recht ist, was den Regeln entspricht.
Was den Regeln entspricht, das ist ja das Thema, ist es ja nur, es ist momentan erlaubt, so wie es gespielt wird, sage ich mal, aber es stellt sich ja irgendwie heraus, dass es dem Spiel nicht gut tut. Ne?
Ja, das ist ein Riesenproblem, dass eben der Spielfluss darunter extrem leiden kann. Mhm. Ja. Und heutzutage muss man ganz klar sagen, Teams verteidigen sehr, sehr stark, wenn es um Setplay Offenses geht, um einfach auch Fouls zu sparen, die man dann, wenn man nach einem Turnover in einen Fastbreak gerät, halt auch geben kann. Ja, das ist ein taktisches Mittel, wie gesagt, was legitim ist. Und die Frage, ob man das stärker bestrafen sollte, ja, nein, ist schwierig zu beantworten in meinen Augen, weil einfach, wir haben das unsportliche Foul. Und da sagt die Regel ganz klar, wird der Ball nicht gespielt, beziehungsweise in einer Fastbreak-Situation ist der Kontakt von der Hinterseite oder von der Seite, sollte auf unsportliches Foul entschieden werden. Aber mittlerweile sind auch dort die Spieler so clever und die Coaches lehren oder trainieren die Spieler dermaßen, dass man den Spieler erst überholt, um ihn dann zu fronten oder von vorne halbwegs zu foulen, weil einfach dann auch das dem Schiedsrichter in Anführungsstrichen leichter gemacht wird, auf persönliches Foul zu entscheiden, als auf ein unsportliches Foul zu entscheiden. Für den Fan sehr schwer nachzuvollziehen. Wenn man sagt, okay, man ist als Schiedsrichter liberaler in diesem Punkt und sagt, man lässt das laufen, dann wird es dazu führen, dass ein vermeintlich leichter Kontakt, wo ein Team bewusst einen Foul in Kauf nehmen möchte, um einfach den Fastbreak zu stoppen, der nächste Kontakt wird umso härter, dann ist es gleich unsportlich, weil ein Spieler verletzt sich. Sehr, sehr schwieriges Thema.
Ja. Ich habe auch mit Trainern gesprochen aus allen möglichen Bereichen, die immer wieder sagen, dass es irgendwie aus ihrem Gefühl her auch bei den Schrittfehlern unterschiedliche Auslegungen gibt. Also auch ich stelle das im Spiel oft fest, wenn Guards den Ball annehmen, nach dem Handoff oder wie auch immer, die machen nochmal so einen Sidestep und dann lösen sie doch ihren Sternschritt auf und machen irgendwie, fangen dann an zu dribbeln. Dass teilweise Jugendtrainer mir gesagt haben, dass Jugendliche schon so das Spiel lernen momentan, was eigentlich Schrittfehler ist, aber es wird nicht gepfiffen, beziehungsweise unterschiedlich. Sind wir da momentan in so einem Graubereich des Basketballs, dass die Schrittfehlerregel irgendwie unterschiedlich ausgelegt wird, obwohl sie doch eindeutig definiert ist?
Ganz klar, ja, sind wir. Und das ist so ein Problem in dem Jugendbereich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil jugendliche Spieler, die gucken natürlich, was passiert im Top-Level, Bundesliga, Euroleague, wo auch immer.
Genau.
Oder NBA
um es noch viel krasser. Das ist ein Bereich Schrittfehler natürlich schlimm, ja.
Zu sehen. Und der Unterschied, sage ich mal, zwischen dem Jugendbereich und im Seniorenbereich ist, dass man im Seniorenbereich auch den Regeln entsprechend die Möglichkeit hat, bringt diese Situation, bringt dieser vermeintliche Schrittfehler gerade einen Vorteil für den Offensivspieler oder nicht. Hingegen, weil ich der Meinung bin, im Jugendbereich muss das sehr, sehr streng und sehr, sehr strikt geahndet werden und eben diese Vorteil-Nachteil-Regelung, wie sie beim Schrittfehler angewendet werden kann, sehr in den Hintergrund rücken, weil einfach dieser Lerneffekt und dieses von Anfang an als Jugendspieler richtig umzusetzen, richtig zu lernen, noch viel, viel wichtiger ist.
Absolut,
und da ist die Möglichkeit, dass dieser Lerneffekt irgendwo noch auch noch einsetzt, viel, viel größer als im Seniorenbereich. Im Seniorenbereich muss man ganz klar sagen, es ist eben so, dass viele kleine Schrittfehler nach Regel gar nicht mehr geahndet werden, weil sie aber auch kaum einen Einfluss haben.
Mhm.
Wenn, wie du sagst, nach einem Handoff der Spieler, der Point Guard, dort nochmal einen Schritt zur Seite oder weg vom Korb macht, hat das in der Regel keinen Einfluss, keinen größeren Einfluss, muss man sagen, auf das Play, als wenn es eben eine Situation, die direkt zum Korb geht.
Hm. Spannende Sache irgendwo, ne?
Und man muss auch ganz klar sagen, als Zusatz vielleicht noch, das Spiel ist dahingehend und die Spieler sind dahingehend auch unheimlich schnell geworden und es ist sehr, sehr schwierig, selbst als erfahrener Schiedsrichter und wenn man eine gute Position, eine vermeintlich gute Position auf eine Situation oder auf Spieler hat, in dem letzten Moment werden die Winkel geändert und für eine halbe Sekunde und dann verpasst man den einen Schritt ohne Dribbling und dann ist es schon zu spät.
Ja, aber keiner ist näher dran als du, um es zu sehen, ne?
Richtig.
Das ist das eigentlich auch
das ist manchmal das Problem, dass wir zu nah dran stehen, dass man einfach sagt, von einer Position 10, 20 Meter weit weg oder aus dem Fernseher heraus kann man es manchmal viel, viel leichter sehen, als ich als Schiedsrichter, der nur 5 Meter davon entfernt steht. Und dann fragt man sich, wieso sieht er es nicht?
Mhm.
Ja, aber manchmal ist es einfach, die Körper, der Spieler sind so groß geworden, das Sichtfeld ist nicht extrem, aber es ist einfach eingeschränkter. Erst recht, wenn man schließlich auch noch im Korb steht. Da sind viele Faktoren, da nimmt das Brett ein Stück Sichtwinkel weg. Große Spieler, die gerade am Korb stehen, nehmen Sicht weg. Also das ist sehr, 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 sehr schwierig.
Ja. Erklär uns doch mal, das ist ja sowieso eine Geschichte, wenn wir schon teilweise in der Zeitlupe Dinge auflösen wollen und sie selbst dann nicht beurteilen können, dann ist es ja völlig ausgeschlossen, dass ihr das in der realen Zeit gesehen habt. Wie viel Vermutung ist auch bei manchem Pfiff einfach dabei, weil man denkt, das muss jetzt ein Kontakt gewesen sein, geht ja gar nicht anders. Und wie kann man das einordnen?
Ich hoffe, so wenig wie möglich. nein, ich glaube, da spielt wieder die Erfahrung eine sehr, sehr große Rolle, aber auch das trainierte Auge.
Mhm.
Dazu ist es wichtig, dass man sich mit den Teams auch vorher beschäftigt und vorbereitet. unabhängig, ob das Bundesliga, ob das in der Pro A, Pro B oder im Amateurbereich ist oder eben im Top-Level-Bereich in Europa, im internationalen Bereich. Man muss sich damit beschäftigen und wissen, nicht nur, dass ein Spieler Linkshänder ist oder Rechtshänder ist oder der floppt mal gerne oder provoziert gerne, sondern man muss auch wissen, inwiefern Teams welche Taktik offensiv, aber auch defensiv verfolgen, ob es jetzt zum Beispiel Pick-and-Roll Sachen sind oder Isolationsplays. Damit muss man sich beschäftigen, um dann im Spiel eben, gerade weil du sagst, das menschliche Auge im Fernsehen manchmal sehr, sehr schwer nachzuvollziehen ist oder man das gar nicht sehen kann, Plays zu antizipieren, sich dann dorthin zu stellen, wo man meint, den bestmöglichen Winkel zu haben, um zu beurteilen, okay, da ist Kontakt, ja, nein, hat der Kontakt einen Einfluss auf das Play, ja, nein, und wenn, wer ist Verursacher des Kontakts?
Also das geschulte Auge fällt, also du scheinst scheinbar ja sehr gut sehen zu können, mal einfach jetzt so von der ganzen Optik her, fällt dir das eigentlich im Alltag auch so auf, dass du irgendwann über die Wiese gehst und deiner Freundin sagst, guck mal, der Schmetterling da hinten in 75 Meter Entfernung, oder ja, merkst du im Alltag selber, dass du ein guter Beobachter bist, weil es dein Job ist, es auf dem Feld zu tun?
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, im Alltag kommt mir mehr zugute das Handling mit Menschen. Das, was ich auf dem Feld als alltäglich mache, nämlich versuche, Menschen unterschiedlichster Art und Weise, ob das jetzt ein Point Guard ist, ob das ein Center ist, ob das jemand aus Russland, aus den USA, aus Deutschland ist. Letztendlich sprechen wir irgendwie dieselbe Sprache auf dem Feld. Und jeder versucht, seine Interessen irgendwie durchzubringen. Und ich bin derjenige, der vermitteln muss. Und das gelingt mir manchmal, oder meistens, und manchmal eben auch nicht. Aber es ist auch hier eben dieses Miteinander, dieses Zwischenmenschliche und dieses Vermitteln ist sehr, sehr wichtig im Beruf des Schiedsrichters.
Obwohl die Mentalitäten ja schon unterschiedlich sind.
Absolut, absolut. Absolut. Aber am Ende, wie gesagt, jeder will ein Spiel gewinnen und jeder versucht es mit allen möglichen Mitteln. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, Regeln einzuhalten. Und in den Fällen, wo die Regeln nicht so klar sind, bin ich als Manager in Anführungsstrichen auch gefordert, um zu vermitteln und auch zu erklären. Und das hilft mir eher im Alltag oder begegnet mir eher im Alltag als das gute Sehen.
Was braucht man noch für Mentalitätseigenschaften als guter Schiedsrichter? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass manche sagen, okay, die Deutschen gelten ja als korrekt und pünktlich und eifrig und lernbegierig, dass das eigentlich alles gute Voraussetzungen sind, um ein guter Schiedsrichter zu werden. Und ich habe auch im Vorfeld des Interviews mit Boris Schmidt kurz Kontakt gehabt, der sozusagen die Oberaufsicht führt. Der sagt, wir haben super viele gute Schiedsrichter in Deutschland. Sind die Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, gute Eigenschaften für einen guten Schiedsrichter? Andersrum gefragt, haben wir im Vergleich zu anderen Ländern, die vielleicht von der Mentalität her emotionaler sind, vielleicht ein bisschen temperamentvoller, mehr gute Schiedsrichter? Oder ist das gemein? Sollte man nicht in so Schubladen denken?
Nein, ich denke, es gibt natürlich klare Unterschiede zwischen Südeuropäern, Mitteleuropäern und auch Spaniern und Deutschen oder Griechen und Deutschen zum Beispiel. Aber ich denke, und die Voraussetzungen, die du genannt hast, sind, oder die Eigenschaften sind gute Voraussetzungen. Aber es ist eben mehr als das. Sehr, sehr wichtig, gerade im sehr, sehr professionellen Bereich ist eben Stressmanagement, Konfliktmanagement. Wie gehe ich selber mit Stress um, also mit mir selbst, nicht nur mit den Spielern und Trainern, sondern wie gehe ich selber mit Stress um, ist sehr, sehr wichtig. Dieses Korrekte und vermeintlich typisch Deutsche ist alles schön und gut, aber das, was, glaube ich, viele unterschätzen, ist dieser Punkt der Gelassenheit. Alle stehen unter Stress, alle stehen unter Strom auf dem Feld, gerade wenn es in einem Spiel um sehr, sehr viel geht. Das ist umso wichtiger, dass man gelassen ist, gerade als Schiedsrichter, weil da sind 10 Spieler von jedem Team richtig unter Stress. Zuschauer machen richtig Rambude. Da ist wichtig, dass 3 Leute auf dem Feld die Ruhe haben und gelassen sind. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung in meinen Augen. Neben der Konzentration natürlich, aber Gelassenheit ist ein unheimlich wichtiger Faktor, der, glaube ich, dazu führt, eine gute Leistung auch abrufen zu können.
Das bedeutet aber, dass man, sage ich mal, als Jugendlicher mit 15, 16, der Testosteronschwall kommt in Wallung, man entwickelt sich, man ist nicht gelassen, sage ich mal, man ist eher das Gegenteil in der Pubertät, dass man da, also wie soll man das sagen, das Interesse am Schiedsrichterwesen entwickelt sich, sage ich mal, dann einfach erst später.
Absolut. Also auch ich bin erst mit 17, 18 dazu gekommen. Durch einen Zufall, wenn man so möchte. Und das ist auch völlig verständlich und nachvollziehbar, glaube ich, dass man einfach als Jugendlicher nicht so ein Interesse hat, Schiedsrichter zu werden. Weil als Schiedsrichter ist man immer der Buhmann. Egal, was man entscheidet, der eine mag es, der andere mag es nicht.
Und was im
schlimmsten Fall, beide mögen es nicht. Was auch normal ist, genau. Ja. Von daher ist das völlig normal. Aber ich glaube, mit der menschlichen Entwicklung, mit zunehmender Lebenserfahrung abseits des Spielfeldes, hat man auch eher die Qualität dort, das Gespür dafür, kann ich ein Schiedsrichter sein, ja oder nein.
Das heißt, nochmal die andere Geschichte, man bekommt ja in dem Sinne, weil du gerade gesagt hast, egal wie man pfeift, im Grunde finden es immer alle doof, wenig Zuspruch. Das heißt, den Zuspruch, den man sich holt, weil man gute Arbeit geleistet hat, von wem kommt er dann? Von denjenigen, die einen beurteilen?
Ja, also...
Oder von einem selbst, dass man sagt, ey, das war heute... Ich glaube, du hast mir mal irgendwann den Satz gesagt, wenn keiner über uns spricht, dann haben wir einen richtig guten Job gemacht. Also,
absolut.
Da holt man sich die...
Richtig.
Die Bestätigung.
Ich glaube, generell Schiedsrichter sind Menschen, die sehr, sehr selbstkritisch sind.
Und also auch privat, abseits vom Job.
Das glaube ich auch. Und Schiedsrichter sind, glaube ich, in der Lage oder sollten in der Lage sein, sehr selbstkritisch, nicht zu selbstkritisch, aber sehr selbstkritisch ihre Leistung zu hinterfragen. Anhand von Videostudium, aber auch anhand von reeller Einschätzung unmittelbar nach dem Spiel. Das war gut oder das war nicht gut. Das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, woher man auch selbst Motivation und Selbstvertrauen ziehen kann. Natürlich ist von außen, sei es jetzt in meinem Fall das Schiedsrichterreferat der Bundesliga oder das Schiedsrichterdepartement der Euroleague, da hält man natürlich Feedback, und was natürlich auch sehr ausschlaggebend ist. Aber heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten durch die Medien, alles ist im Internet, alles ist im Fernsehen, alle Spiele. Man kann sich selbst so weiterbilden und auch, wie gesagt, selbstkritisch hinterfragen, dass man dort einfach auch nicht unbedingt auf andere hören muss, in Anführungsstrichen, ja, oder nicht alles sich zu Herzen nehmen, was von außen kommt, denn das A, es ist unmöglich, und B, schadet es einem selbst, glaube ich. Mhm.
Gibt es da nicht sowas wie eine Schiedsrichtergilde, wo man sich mal so trifft, also jetzt nicht nur Basketballer, sondern habt ihr auch Kontakt zu Fußballschiedsrichtern, und gibt es da so gegenseitiges Dissen von wegen, ey, meine Abseits, du hast zwei Leute, die das entscheiden, du musst gar nichts machen. Gibt es so Fußball-Schiri-Witze oder sowas? Kann man sich das vorstellen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ein, zwei Mal Fußballkollegen in der Bahn getroffen, wo man sich natürlich ein bisschen austauscht, aber sonst gibt es sowas nicht.
Wenn man aber, würdest du sagen, dass der Fußballschiedsrichter einen einfacheren Job hat, weil das Spiel anders ist und Basketball so schnell und so...
Interessant. Interessant deshalb, weil ich Meinung von Fußballschiedsrichtern kenne, die in keinem Fall mit uns tauschen würden, weil einfach das Spiel viel zu schnell ist und man viel zu viele Entscheidungen treffen muss. Mhm. Ich persönlich sage ganz klar, ich möchte nicht mit einem Fußballkollegen tauschen, weil einfach der Druck, der dort herrscht, seitens der Clubs, seitens des Managements der Clubs, viel, viel höher ist als in der Bundesliga, in der Basketball-Bundesliga.
Wirklich?
Ja. Und ich bin mit dem, das, was wir in der Bundesliga erleben, sehr zufrieden. Mhm. Und auch der Umgang mit uns als Schiedsrichtern finde ich auf einem viel, viel höheren Respektlevel, als er in der Bundesliga im Fußball ist.
Ach komm.
Ja.
Also man ist da... Weil die verdienen vielleicht mehr, ne?
Verdienen mehr, haben sie auch verdient, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Dennoch möchte ich nicht tauschen.
Interessant. Obwohl ich mir das leichter vorstelle, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin als 14-Jähriger durch
die... Entscheidung vielleicht ja, aber man muss ganz klar sagen, dieser Druck, der von außen hereingetragen wird, ist natürlich auch bedingt durch das heutige, durch den heutigen... durch den Fußball, wie er im Mittelpunkt, im Lebensmittelpunkt, muss man ja manchmal fast schon sagen, von manchen Leuten steht, durch Medien, durch Fußball, alles wird übertragen, selbst Vorbereitungsspiele, selbst Spieler aus was weiß ich für einer Liga, jeden Tag ist Fußball präsent im Fernsehen und natürlich nach einem Bundesligaspieltag werden kritische Fragen zu den Schiedsrichtern gestellt und auch kritische Situationen aus 10 verschiedenen Kameraperspektiven gezeigt. Und im Fußball, muss man ganz klar sagen, kann eine Entscheidung, eine Fehlentscheidung oder eine vermeintliche Fehlentscheidung ein Spiel entscheiden, oder zumindest in eine ganz eindeutige, klare Richtung lenken. Ja, nein, ein Elfmeter zum Beispiel. Ja. Brech oder nicht. Mhm. Das hat einen wesentlichen Einfluss auf den Spielausgang, gerade zum Ende hin, als im Basketball, wenn ich da eine Foul pfeife, was zur Folge von 2 Freiwurfzeichen hat zum
Beispiel. Ja, gut, das stimmt,
weil einfach mehr Aktionen sind. Weil einfach die Punkte, in Anführungszeichen, Körper beim Basketball,
weniger wert,
beim Fußball viel, viel weniger sind. Mhm. Und die Auswirkung eines Punktes, eines Tores viel, viel größer ist.
Mhm. Ja, spannend. So, ja, der Schiedsrichter ist ja auch so ein bisschen ein, ich will nicht sagen ein geheimnisvolles Wesen, aber gibt es so Dinge, über die möchtest du nicht sprechen, logischerweise, weil sie zu deinem Job gehören, dass heute Abend ZSKA gegen Fenerbahce, du bist der Schiedsrichter. Wenn ich dich jetzt fragen würde, 6 Stunden vor dem Spiel, wer gewinnt, das darfst du, glaube ich, nicht beantworten, die Frage. Oder möchtest du sie nicht beantworten?
Ich beantworte die Frage gerne. Ich hoffe, das bessere Team.
Aber du dürftest jetzt nicht festlegen, weil du beide kennst und sagen, ich glaube, die gewinnen, weil die haben die bessere Pick-and-Roll-Offense oder sowas. Aber gibt es da ein Verbot, sag ich mal, dass einer sagt, oh, da hat der Ottermoser 6 Stunden vor dem Spiel gesagt, die gewinnen, weil... Oder möchtest du...
Also das wäre höchst unruhig, wenn ich jetzt hierzu was sagen würde. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, dass so ein einzelnes Spiel, das ist ja keine Serie, da hängt viel von der Tagesform ab.
Ja, klar.
Der Spieler, der Trainer und das sollte das Hauptaugenmerk
eigentlich sein. Ich meine auch noch so andere Sachen. Gibt es so Sachen, über die ihr wirklich nicht sprechen dürft? Also... Sagen wir mal, selbst wenn es passiert wäre, dass es einen Bestechungsversuch gab, dass die Wettmafia sich gemeldet hat, gibt es da so eine Art Gesetz, ungeschriebenes Gesetz, wie auch immer, dass man sagt, okay, das wird auf gar keinen Fall nach außen dringen, egal, oder habt ihr alle Freiheiten, die ihr euch selber geben könnt?
Ich glaube, das ist im Schiedsrichterwesen ähnlich wie in vielen anderen Firmen auch. Es gibt gewisse Dinge, die haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Und gerade die Person eines Schiedsrichters ist eine sehr sensible Stelle in einem
Absolut.
System. Mhm. Und dessen ist sich jeder bewusst und dessen ist sich auch dieses System bewusst, muss man ganz klar sagen. Oder im Fall jetzt der Euroleague oder der Bundesliga eben die entsprechende Liga. Und deshalb gibt es einfach Dinge, die haben nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Und da, wie gesagt, es ist einfach auch eine Frage der Professionalität. Und es spricht auch für einen unprofessionellen Schiedsrichter, wenn er darüber in der Öffentlichkeit reden würde, weil letztendlich das Menschenbild eines Schiedsrichters ist immer das, dass es eine neutrale Person ist. Dass das ist die Person, die versucht, mit aller Möglichkeit oder mit den besten Möglichkeiten, die sie hat, beide Parteien gleichmäßig fair zu behandeln.
Mhm. Wenn du jetzt ein bisschen Werbung machen dürftest für Schiedsrichter, also wir haben natürlich im Basketball viele junge Leute, die auch diesen Podcast hören und vielleicht, man macht sich ja nie darüber Gedanken, Schiedsrichter zu, also ich bin tatsächlich, ich habe eine Schiedsrichterprüfung gemacht mit 14, durch die ich durchgefallen bin, ich bekenne mich schuldig, weil aber das Prüfungsspiel 2-3 massive Fehler hatte, die ich im Nachhinein jetzt nach 34 Jahren gerne auch korrigieren möchte, aber jetzt nicht kann. Dazu, das wäre ein eigener Podcast. Wenn du Werbung machen könntest für dieses Schiedsrichterwesen, also das Erste, was mir einfällt, was richtig super ist bei euch in eurem Job ist, ihr habt die besten Plätze.
Absolut.
Du bist sicherlich ein großer Basketballfan und du siehst näher als jeder andere die besten Basketballer, die es gibt bei ihren Aktionen.
Nicht nur das, sondern auch man erfährt live die Emotionen. Man spürt das richtig, was da passiert. Und das ist eigentlich natürlich nicht der entscheidende Punkt, aber das ist natürlich, glaube ich, wenn man Basketballfan ist, und das sind die meisten Schiedsrichter, sollte man als Schiedsrichter zumindest sein, dass man eine Liebe zu diesem Sport auch entwickelt, auch wenn man nicht der beste Spieler war. Dennoch ist das natürlich ein Argument. Aber man muss auch ganz klar sagen, dieses, wie soll ich das sagen? Dieses Schiedsrichter, du hast es vorhin genannt, unbekannte Wesen.
Das ist ein Geheimnis.
Geheimnisvolle Wesen, so, ja. Genau. Ich finde, das ist gar nicht so geheimnisvoll. Ich glaube, wir Schiedsrichter sind schon eine Truppe, die zugänglich ist. Wir wirken vielleicht unnahbar auf dem Feld, weil es uns das einfach auch so ein bisschen von außen ja, vorgegeben wird, sage ich mal. Aber so in dieser Gruppe sind wir sehr, ich kann hier für meine Kollegen hier beim Final Four reden, aber auch für meine Kollegen in der Bundesliga, ist das ein sehr offener Haufen, ganz locker Haufen. Und da gibt es kaum Neid und es macht einfach Spaß. Das ist, glaube ich, auch für mich persönlich immer der entscheidende Motivationspunkt gewesen, mit Spaß dabei zu sein. Und man kann sich eben selbst testen, ja, inwiefern man mit Menschen unterschiedlicher Herkunft umgehen kann.
Ja. Das ist so eine Sache. Kann man in diese Emotion, also wenn man sagt, du hast die besten Plätze, du bist also live dabei, wenn super Aktionen passieren, wenn emotional Dinge passieren, hat man dann auch nochmal kurz dieses Gefühl auf dem Feld, boah, das war jetzt geil, oder so, dass man es auch ein bisschen genießen kann, oder ist man immer in diesem Alert-Aufmerksamkeitszustand, dass einem bloß nichts entgeht?
Nein. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das genießen kann. Mhm. Weil nur wenn man, und damit bin ich wieder beim Punkt Gelassenheit und Lockerheit, denn nur wenn man ein Stück weit gelassen und gelocker ist, realisiert, sieht man das nicht nur, was da passiert, sondern man realisiert das auch und deshalb kann man es dann auch genießen. Mhm. Wenn man in diesem Tunnel ist und volle Konzentration, dann neigt man zum einen sehr schnell dazu, zu sensibel, überkonzentriert auf Dinge zu reagieren, die gar nicht so deutlich sind, sei es jetzt ein Foulpfiff oder was anderes. Und dass dann wiederum dem Spiel eher schadet und man dadurch auch in den Fokus gerät. Warum macht er das jetzt? Mhm. Ja? Hingegen, wenn man da gelassen und locker ist und das eben auch genießen kann, kann man das viel, viel besser einordnen. Man sieht das große Ganze viel, viel eher, als man sich auf kleine Details zu konzentrieren. Mhm.
Und wenn man dann nach 2 Minuten feststellt, okay, das war jetzt gerade ein doofer Pfiff von mir, wie schnell... Oder kann es passieren, dass man dadurch doch ein bisschen ungelassener wird und plötzlich in so eine leichte, ich will nicht sagen Panik verfällt, aber dass man denkt, das ist aber heute nicht mein Tag, oder plötzlich anders sich fühlt, wie Sportler eben auch im Raum eines Spiels ja auch denken, wow, gerade super, gerade schlecht.
Absolut, also das ist auch völlig normal und völlig menschlich, ja. Ein Sportler ärgert sich, wenn er, was ich dreimal in Folge daneben geworfen hat oder dreimal in Folge einen Korbleger daneben wirft, und zeigt seine Emotionen. Hingegen ein Schiedsrichter, der auch Fehler macht, ich hoffe, so wenig wie möglich in einem Spiel, aber der krasse Gegensatz zu einem Spieler ist eben, er darf diese Emotionen nicht zeigen. Mhm.
Aber es kommt eventuell der Schiedsrichterkollege, der ist ja zu dritt, auf einen zu in der Auszeit und sagt, sag mal, alles natürlich, okay mit dir heute?
Natürlich, oder? Das ist auch meine Aufgabe als Crew-Chief in meinen Crews zu sagen, wenn ich der Meinung bin, das läuft nicht so oder ich habe diesen Eindruck, ein Schiedsrichter ist jetzt hier nicht dabei, ihn diesbezüglich aufzuwecken. Aber wie gesagt, Fehler passieren. Jedem Schiedsrichter, es gab noch kein Spiel, was fehlerfrei war von einem Schiedsrichter. Und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Und auf deine Frage, inwiefern, wie lange man sich damit beschäftigt, so kurz wie möglich, natürlich, weil im Basketball, nochmal, da passieren so viele Situationen innerhalb von wenigen Sekunden und wenn man sich dann mehrere Sekunden mit einer Aktion, die eben in der Vergangenheit liegt, beschäftigt, dann hat man die nächsten 3 Aktionen verpasst und womöglich 3 weitere Fehler gemacht und deshalb ist es wichtig, so schnell wie möglich abzuschalten und vorwärts zu blicken und nicht darüber nachzudenken, was in der Vergangenheit war. Mhm. Dafür hat man eine Zeit in der Analyse nach Spielende.
Die NBA hat so eine Art Vorschrift jetzt seit einiger Zeit, dass sie eine Art Last-Two-Minute-Schiedsrichter-Report veröffentlichen dürfen, ja, bei knappen Spielen.
Ja.
Und das hat dazu geführt, zum Beispiel bei dem Playoff-Spiel San Antonio gegen Oklahoma, bei Spiel Nummer, weiß ich gar nicht genau, 4 oder was, dass 5 Entscheidungen in den letzten 14 Sekunden als falsch gewertet wurden. Das heißt also, das ist dann eine extreme Bloßstellung, sage ich mal fast, der Schiedsrichter. Findest du sowas gut, dass es sowas gibt, weil man die Fehler tatsächlich aufdröselt und nochmal diskutiert? Oder ist das ein Drüber, weil ihr zu Prügelknaben dann am Ende runtergemacht werdet?
Halte ich persönlich überhaupt nichts davon. Aus zwei Gründen. Zum einen, wie du schon sagst, die Schiedsrichter werden öffentlich an Pranger gestellt. Jeder, der in Anführungsstrichen Ahnung vom Basketball hat, sieht, wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht. Sei es am Anfang, in der ersten Mitte des Spiels oder in den letzten 13 Sekunden, so wie es in dem Fall, in deinem Beispiel jetzt, der Fall war. Und von daher kann sich dann auch jeder selbst eine Meinung drüber bilden. Zum Zweiten, was hilft es diesen Teams? Das Spiel ist vorbei. Mhm. Was hilft ein Report, der 5 Stunden nach Spielende veröffentlicht wird, den Teams? Gar nichts. Wenn jetzt in einem knappen Spiel verloren wird, das Spiel wird dann nicht wiederholt oder die Entscheidungen werden zurückgenommen. Ich halte davon nichts, überhaupt nichts. Und wie gesagt, die Teams selbst oder die Coaches der Teams, sei es der Verlierer oder der Sieger, die wissen auch, wer ein Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat. Und von daher finde ich das weit übertrieben. Und es bringt nichts, es macht gar keinen Sinn, meine Meinung.
Okay, das ist schon mal eine gute Wahl, glaube ich, weil es wird einfach so ein bisschen überreguliert, habe ich manchmal das Gefühl auch. Ne?
Also
auch mit diesem Instant Replay, das ist ja einerseits gut, dass es das gibt in irgendwo in kritischen Situationen, aber besteht auch die Gefahr, dass es eventuell inflationär eingesetzt wird und dass man irgendwann nur noch 3 Videoschiedsrichter am Anschreibetisch sitzen hat?
Ich kann die Diskussion im Fußball sehr, sehr gut nachvollziehen. Dass man dort traditionell bleiben möchte und dass man sich sehr, sehr schwer mit dem Videobeweis tut. Mhm. Weil eben es ausufern kann, und dabei bleibe ich nicht nur beim Basketball, sondern auch beim American Football zum Beispiel oder auch im Eishockey. Gerade aktuelles Beispiel bei der WM, in dem Spiel Finnland gegen Frankreich, da wurde bei 2 Toren der Videobeweis zu Rate gezogen und die Entscheidung nach dem vermeintlichen Tor oder Nicht-Tor dauerte 5 Minuten, bis die Schiedsrichter sich alle möglichen Szenen im Fernsehen angesehen haben. Und das kann nicht sein. Keiner weiß, die Spieler wissen nicht, die Fans wissen nicht, wie es jetzt weitergeht, wie die Entscheidung ist. Und das führt dazu, dass das Spiel sehr, sehr statisch wird und es dann ja an Attraktivität fehlt oder Attraktivität verloren geht und es keinen Spaß einfach mehr macht. Mhm. Man muss immer dazu sagen, wenn so eine Szene, Videobeweis, in welcher Sport auch immer, zur Rate gezogen wird, sind immer die Schiedsrichter im Fokus, weil auf dem Feld passiert ja nichts. Also was zeigt man? Die Schiedsrichter, wie sie im Fernsehen gucken. Mhm. Und wenn es dann noch ewig dauert, macht es keinen Spaß.
Das heißt also auch so Sachen, die zum Beispiel Sky macht beim Fußball, Schiri Merk als Experten, die NBA macht das mit dem Steve Jarvie, glaube ich, dass sie ihn bei Live-Spielen zuschalten und dass von extern noch einmal ein Schiedsrichter seine Meinung dazu sagt. Das ist auch übertrieben dann?
Das finde ich übertrieben. Und man muss sehr, sehr vorsichtig sein beim Einsatz des, meine persönliche Meinung, beim Einsatz des Videobeweises. Mhm. Auch hier das Beispiel NBA, wenn du schon anführst. Da gibt es so viele Regelungen, in denen der Schiedsrichter oder Möglichkeiten, in denen der Schiedsrichter den Videobeweis zu Rate ziehen kann. Wenn diese Situationen alle eintreffen in einem Spiel in den letzten 3 Minuten, dann dauern die letzten 3 Minuten eine Stunde.
Naja, das ist dann auch nichts.
Und das ist ein Riesenproblem. Und deshalb hoffe ich persönlich, dass die Videobeweissituationen, die wir in der Bundesliga zum Beispiel aktuell haben, dass sie nicht ins Unnötige ausgeweitet werden, weil es in meinen Augen schadet es eher dem Spiel. Und wie gesagt, man kann nicht alle Fehler, auch mit einem Videobeweis, kann man nicht die Fehler von Schiedsrichtern ausmerzen. Es wird immer Fehler geben bei noch so vielen Videobeweismöglichkeiten. Von daher hoffe ich, dass es in Zukunft bei einer gewissen Anzahl von Spielsituationen bleibt, in denen der Schiedsrichter den Videobeweis nutzen kann und der natürlich das entscheidende Merkmal des Videobeweises ist, der dazu beiträgt, dass das richtige Team oder eine knifflige Entscheidung, dass die richtige Entscheidung getroffen wird, das richtige Team gewinnt.
Sprechen wir zum Abschluss noch über was Positives. Wie viele Reiseführer von Rio de Janeiro liegen bei dir zu Hause?
Ganz ehrlich, 2.
2 immerhin. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch, Olympia Rio mit Robert Lottermoser. Ist das sozusagen die oberste Karrierestufe, die man sich erwünscht.
Absolut. Und da spreche ich nicht nur aus Sicht eines Schiedsrichters, sondern aus Sicht eines Sportlers. Da möchte halt jeder hin.
Dürft ihr auch vorne mit reinlaufen eigentlich mit der,
nein,
den Mannschaften? Das nicht?
Nein. Also die Offiziellen, wir werden im Stadion sitzen. Zumindest war es so in London. Ich nehme an, in Rio wird es ähnlich sein. Aber der Einlauf ist wirklich den aktiven Sportlern vorbehalten.
Okay. Aber schon ein bisschen mit... Also, wie war da die Reaktion? Hast du damit gerechnet eigentlich? Oder machst du dann abends eine Flasche Wein auf und sagst, yay, und feiert man sowas? Also, für mich ist Olympia das Größte. Deswegen ist das immer, denke ich, wenn man da hin darf, dann hat man es einfach
geschafft.
Genau.
Und darauf bin ich auch stolz. Und ich habe nicht, nicht ganz so sehr damit gerechnet. Ganz einfach aus dem Grund, A, war ich bei London dabei. Und B... Es ist immer so, dass wir mit Anne Panther und mir dieses Jahr zwei Schiedsrichter haben, die zu Olympia fahren dürfen. Und wir sind nur eine von, ich glaube, vier Nationen, die zwei Schiedsrichter zu Olympia schickt. Und die einzige aus Europa.
Was eine Wertschätzung wieder ist, absolut, für das deutsche Schiedsrichterwesen.
Mit Anne eine Schiedsrichterin als einzige Schiedsrichterin aus Europa, muss man ganz, also sie hat eine Top-Saison gehabt und im letzten Jahr eine sehr, sehr gute Europameisterschaft und im Vorletzten eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft. Sie hatte es in meinen Augen absolut verdient, neben den ganzen Erfolgen, die sie in den Clubwettbewerben hatte dieses Jahr oder diese Saison. Und von daher war ich nicht ganz so sicher, ob das klappt, obwohl ich eine gute Saison hatte. Freue mich natürlich umso mehr, dass es klappt und ich damit alle dorthin fahren darf. Und ja, wir freuen uns beide und wir sind gespannt, was dort so passiert. Ich kann natürlich so ein bisschen mit meiner Erfahrung aus London ihr dort unter die Arme greifen. Und es ist, wie du sagst, das größte sportliche Ereignis auf diesem Planeten. Und es ist eben auch nicht nur der Sport, sondern auch das Drumherum, was einmalig ist.
Also gehst du auch mal dann zum Synchronschwimmen oder zum irgendwo hin und guckst?
Gerade dorthin, weil das sehr interessant ist.
Synchronschwimmen ist super.
Nee, also, nein, das ist Spaß.
Also, ich muss mich wirklich, ich werde oft damit vereimert, aber ich mag vor allen Dingen, was sie in London gemacht haben, wie sie das kameratechnisch aufgelöst haben beim Synchronschwimmen mit diesen zwei unterschiedlichen Kameras, ja, unter Wasser und Oberwasser.
Ja. Ja. Nein, also um deinen Fall zu machen, ja, wenn wir können, werde ich zumindest mir auch andere Sportarten angucken, weil das eben wirklich auch hier die gesammelte Sportelite.
Aber kein Handball, oder?
Handball eher nicht. ist nicht so mein Fall, aber es ist auch, letztendlich ist es egal, weil es ist wirklich ein Event, ein Sportevent oder das größte Sportevent, was es gibt. Mhm. Und von daher sollte man auch irgendwo alle Möglichkeiten ausnutzen, die man
absolut
hat, dort auch andere Sachen zu sehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig für den Kopf, nicht nur immer im Basketballleben zu
leben. Und danach noch schön Urlaub irgendwo da unten?
Nein,
wir sind
4 Wochen dort.
Und, ach so, das reicht dann auch.
Ja, es reicht denn und die Familie möchte mich auch sehen. Und wir haben 9 Tage Vorbereitung in Rio vor den Olympischen Spielen.
Ah, okay.
Dann reicht es auch.
Okay.
Und Basketball generell, die Mannschaftssportarten sind eben die Sportarten, die über die kompletten Olympischen Spiele vor Ort sind. Und dann ist auch genug.
Das heißt aber, dass dann auch während der Olympischen Spiele man erfährt, ob man eine Runde weiterkommt und ob man dann bis ins Finale es schafft.
Richtig.
Gibt zwar keine Goldmedaille am Ende, aber wieder den Eintrag in der Vita, das Finale gepfiffen.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt gar nicht so entscheidend, ob Finale oder nicht Finale oder Halbfinale, sondern sehr, sehr wichtig ist, oder für jeden Schiedsrichter, glaube ich, ist es generell für jeden Sportler dabei zu sein. Also dieses, wirklich dieser olympische Gedanke, es mag so salopp klingen, aber es ist wirklich das Wichtigste, dass man dabei ist. Und wenn man dennoch erfolgreich ist, es ist natürlich umso schöner und man hat dieses Erlebnis hat man sowieso in Erinnerung sein Leben lang, aber dann natürlich noch ein bisschen mehr und man kann dann seinen Kindern oder Urenkeln davon erzählen. Und ja, ich werde es in allen Zügen genießen, definitiv. Und,
sehr gut.
Freue mich drauf.
Darfst du zum Abschluss noch eine Regel wünschen, die du ändern möchtest in den nächsten 2-3 Jahren?
Eine Regel, die ich ändere? Ja, ich würde mir wünschen, dass generell dass das Regelwerk nicht noch mehr verkompliziert wird, als es ohnehin schon ist, weil ich befürchte, es ist ohnehin schon sehr, sehr schwer, einen neuen Fan dazu zu gewinnen, ihm zu erklären, warum, wieso, weshalb das jetzt gepfiffen wird oder nicht gepfiffen wird. Das ist der große Vorteil beim Fußball. Da gibt es seit, ich weiß nicht, seitdem ich denken kann, aber noch länger, seit 50 Jahren dieselben Regeln, ohne dass sie geändert wurden. Leichte Modifizierung. Beim Basketball werden alle 4 Jahre irgendwelche Sachen wieder geändert oder zurückgenommen und ja, wieder neu reingebracht, was es unheimlich schwierig macht, neue Fans dazu zu gewinnen. Und da hoffe ich einfach, dass dort wir zurück zur Einfachheit den Punkt gefunden haben.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank und viel Spaß heute Abend.
Danke auch. Okay.